Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Ein zentrales Wahlversprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz war eine deutsche Migrationswende. Sein Innenminister Alexander Dobrindt verschärfte nun vor wenigen Tagen die Einreisebeschränkung für Migranten. Die Kritik vieler Nachbarländer ließ dann nicht lange auf sich warten. Welche Asylpolitik wir mit der neuen schwarz-roten Bundesregierung zu erwarten haben und welche Maßnahmen auch Wirkung zeigen könnten, das bespreche ich jetzt mit dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer aus Hessen. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott, Herr Joppa.
Herr Irmer, bereits Monate vor der Bundestagswahl, da forderte Friedrich Merz eine Migrationswende. Es wurden mehrere Punkte mit Sofortmaßnahmen vorgelegt. Als Sie sich nun den entstandenen Koalitionsvertrag mit der SPD angeschaut haben, konnte die Union ihre vollmundigen Versprechen da durchbringen?
Also wenn man den konkret durcharbeitet, ist offen gestanden relativ wenig von dem enthalten, was im Vorfeld berechtigterweise an Forderungen aufgestellt worden ist. Von daher ist er für mich zumindest als jemand, der sich mit der Thematik seit vielen Jahren befasst, eine Enttäuschung. Es fehlen eine Fülle von Punkten. Ich will gar nicht auf die Abschaffung des Individualrechts auf Asyl eingehen. Hat ja auch Thorsten Freimar vor längerer Zeit gefordert. Das ist sicherlich mit der SPD nicht umsetzbar. Aber es geht ja weiter mit dem fehlenden Aspekt subsidiärer Schutz drastisch reduzieren. Flächendeckende Zurückweisung an den deutschen Außengrenzen. Es wird tendenziell sicherlich etwas besser werden als in der Ampel, das glaube ich schon. Aber ich wage zu bezweifeln, dass wir die Probleme damit so substanziell lösen können, dass es der Bürger merkt. Dazu zählt für mich zum Beispiel auch, dass wir Transitzonen errichten müssen für diejenigen, die ohne Pass kommen. Wir hatten neulich mit dem Regierungspräsidenten von Mittelhessen ein Gespräch in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung, der uns dort frank und frei berichtete, dass von den dort Ankommenden ca. 70% keine Papiere haben, 100% Handys. Das heißt für mich, wir müssten damit die rechtliche Möglichkeit schaffen, die ist nur begrenzt derzeit machbar, sämtliche Handydaten auszulesen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit seinem Heimatland telefoniert, ist ja nicht ganz gering, ist aber richtig schwierig. Wir brauchen eine Einrichtung eigener Camps in Drittstaaten, die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten, um nur einige andere Beispiele zu nennen. All dies fehlt leider.
Ein Versprechen von Merz im Wahlkampf war es auch, ab dem ersten Tag seiner Kanzlerschaft die Grenzen zu schließen. Tatsächlich hat der neue CSU-Innenminister als erste Amtshandlung die Grenzkontrollen verschärft und es sollen auch keine Migranten mehr ins Land gelassen werden, die an der Grenze um Asyl bitten. Ist das ein großer Wurf in der Asylpolitik? Ist es ein Baustein oder Symbolpolitik?
Das ist sicherlich ein richtiger Ansatz, aber die Frage ist die der flächenden Umsetzung. Wir müssen sicherstellen, dass wir im Grunde genommen die Grenzen für alle die, die Asyl beantragen, dicht machen. Denn alle die, die hierher kommen, kommen aus sicheren Herkunftsstaaten, haben also deshalb letzten Endes kein Anrecht. Und hier greift im Grunde genommen die Dublin-Regelung oder müsste zumindest theoretisch greifen und sie müsste auch konsequenterweise umgesetzt werden. Wenn wir es nicht schaffen, die Zuwanderung in irgendeiner Form drastisch zu regeln, wird dieses Land auseinanderfliegen und dann wird sich das bewahrheiten, was Sarrazin 2010 bereits formuliert hat, Deutschland schafft sich ab. Und das Grundproblem ist, dass man in der Politik viel zu wenige sich Gedanken darüber machen, was denn langfristig mit Migration und Migrationswirkungen verbunden ist. Ich meine, wir sehen es an der Kriminalstatistik. Alles kein Staatsgeheimnis, wird selten diskutiert, weil es politisch nicht korrekt ist. Aber ein leider überragender Teil der Gewaltdelikte geht zurück auf Menschen mit entweder Migrationshintergrund oder klassische Ausländer. Addiert man beide, ist der Anteil deutlich überproportional. Es fehlen Wohnungen. Und wenn die wahre Wohnung knapp wird, steigen die Preise. Kindergärten müssen zusätzlich gebaut werden. Zusätzliches Personal, Belastung der Kommunen. Hoher Ausländeranteil in den Schulen, wird auch nicht drüber gesprochen. Bedeutet im Umkehrschluss, das konnte man PISA 2000 schon der Studie entnehmen, ein bestimmter prozentualer Anteil von Ausländern in der Schule Gemeint ist, nicht perfekt Deutsch sprechend bedeutet eine signifikante Leistungsminderung. Und schaut man sich die ganzen Studien in den letzten 20 Jahren im Bildungsbereich an, kann man leider nicht umhin feststellen zu müssen, dass die Qualität der schulischen Bildung leidet. Auch das nur als weiterer Hinweis. Gesellschaftliche Verwerfung, Kriminalität, Ghettoisierung, Verslammung, Belastung der Krankenkassen, Kosten dadurch bedingt, Überlastung der Justiz und worüber sich letzter Punkt überhaupt niemand Gedanken macht, ist, wie geht es denn, klingt weit weg, aber es ist so, mit der Rente eigentlich weiter. Schlicht und ergreifend, diejenigen, die jetzt irgendwann möglicherweise einzahlen mit Einkommen, die unterdurchschnittlich sind, werden perspektivisch in ihrem Alter nie ein Auskommen mit dem Renteneinkommen haben, sodass auch das wieder die sozialen Kassen belastet. Also das sind nur wenige Punkte stichwortartig erwähnt.
Und eben erst einmal soll mit verschärften Grenzkontrollen dem auch entgegengewirkt werden. Aus Polen und der Schweiz, da gab es übrigens sofort Kritik. Auch dort will man möglicherweise als Reaktion jetzt wieder kontrollieren. Was entgegnen Sie denn Warschau oder Bern, die sich eben gegen diese deutschen Zurückweisungen ausgesprochen haben?
Ich glaube, dass Sie ganz schnell erkennen werden, dass Sie ihrerseits jetzt auch sich verstärkt Gedanken machen müssen, inwieweit an Ihren anderen Außengrenzen Ähnliches machen. Das gibt ja dann so eine Art Effekt, der sich dann auswirkt. Die schließen, wir schließen und damit letzten Endes kriegen wir das Problem tendenziell ein klein wenig in den Griff. Ich meine, die skandinavischen Länder machen ja auch eine sehr restriktive mittlerweile Zuwanderungspolitik, teilweise auch unter sozialdemokratischer Führung. Und sie haben letzten Endes recht damit, weil sie ebenfalls, wie auch wir erkennen sollten, Sie haben es erkannt, dass es erhebliche gesellschaftliche Verwerfungen gibt.
Sie selbst saßen auch bis 2021 für die CDU im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat, also unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja für deutlich mehr Asyl und Migration gesorgt hat. Wie ist man eigentlich innerparteilich damals mit Kritik an diesem Kurs umgegangen? Denn Ihre Position war ja durchaus eine andere als die von Frau Merkel.
Ja, die Grundproblematik war ja die, dass 2015 bereits die entsprechenden Entwicklungen eingeläutet wurden. Dort hatten wir ja die Massenmigration, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu wiederholen, was sich alles damit verbunden hat. Die Welcome-Situation und Tatsache war, da gab es ja auch mittlerweile Untersuchungen drüber, dass es zwar im Deutschen Bundestag, damals waren ja nur 4 Fraktionen im Bundestag, eine weitestgehend einvernehmliche Auffassung gab, wonach diese Art von Migration positiv sei. Aber das hat sich nie wieder gespiegelt in den Umfragen unter den Menschen, sodass diejenigen, die anderer Auffassung waren, aber sich dort nicht wiedergefunden haben, das hat im Übrigen auch logischerweise zum Erstarken der AfD geführt. Davon ist man dann 17, 18 durchaus weggekommen, wo auch Merkel einmal gesagt hat, naja, so kann es natürlich nicht weitergehen. Aber die Umsetzung, nämlich dann auch entsprechende konsequente Schritte zu machen, dies ist man nicht eingegangen. Und unabhängig davon, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, das Grundproblem ist doch die Zahl derjenigen, die innerhalb, und das gilt für alle Parteien, die innerhalb einer Fraktion aufstehen und sagen, Freunde, so geht's nicht weiter, das funktioniert nicht, die ist überschaubar. Es gibt, wenn Sie dann Kritik üben innerhalb einer Fraktion, wenige, die dann ebenfalls aufstehen und sagen, er hat recht. Anschließend, wenn die Sitzung vorbei ist, kommen viele, klopfen auf die Schulter, gut, dass du es mal gesagt hast. Aber das ist menschliches Wesen, gehört dazu irgendwo, ist bedauerlich, aber es ist so. Und wenn Sie dann gleichzeitig noch eine mediale Mainstream-Presse haben, die all das, was im Sinne von Bewahrung von Identität, von Heimat ist, in irgendeiner Form diskreditieren, als ewig gestrig, als reaktionär, extremistisch, islamophob, xenophob, was auch immer, dann ist es auch schwierig für den Einzelnen manchmal den Rücken breit zu machen, weil das ist schon Druck, der letzten Endes aufgebaut wird.
Ist denn ein Bundeskanzler Friedrich Merz dazu geeignet, begangene politische Fehler rückgängig zu machen, auch ein Innenminister Dobrindt? Oder sehen Sie andere Unionspolitiker, die eher das Zeug dazu hätten?
Also ich nehme Alexander Dobrindt ab, dass er das Problem der illegalen Migration und der überbordenden Migration schon in den Griff bekommen möchte. Das glaube ich schon. Ich kenne ihn ja schließlich aus der Zeit. Das nehme ich ihm ab. Die Frage ist die, inwieweit er es umsetzen kann. Ich glaube auch, dass es innerhalb der Union, innerhalb der Fraktion durchaus eine breite Mehrheit dafür gibt. Aber die spannende Frage, fast eine rhetorische Frage, ist, ob er das innerhalb der Koalition umsetzen kann. Und da habe ich meine Zweifel. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Hoffe für ihn, hoffe für Deutschland, dass das funktioniert. Und Friedrich Merz wird man sehen. Er hat sich ja zeitweise sehr deutlich von Merkel abgesetzt, zu Recht auch. Er wird jetzt seinen Weg finden müssen und wird vermutlich versuchen, erst einmal sich so zu positionieren, dass er nicht an jeder Ecke aneckt. Auch medial gesehen, er steht natürlich schwer unter medialer Beobachtung. Also das wird man sehen. Auch ihm traue ich zu, dass er das Problem lösen möchte. Kurzum, ich glaube nicht, dass wir die Chance haben, das in der Form so deutlich umzusetzen, wie es im Sinne Deutschlands nötig wäre. Der Koalitionsvertrag jedenfalls ist in dieser Frage nicht so klar und eindeutig, wie ich mir das zumindest gewünscht hätte.
Abschließend, Herr Irmer, lassen Sie uns noch über die AfD sprechen. Sie haben es vorhin erwähnt, die Migrationspolitik der Regierung hat auch die AfD stärker werden lassen. Innerhalb der Union gibt es weiterhin die Brandmauer zur Alternative für Deutschland. Einige wenige CDU-Politiker, vor allem aber eher auf Länder- und kommunaler Ebene, sehen dagegen durchaus Schnittmengen mit der AfD, schließen eine Zusammenarbeit nicht aus, machen das teilweise sogar. Wie ist Ihre Ansicht? Wäre nicht eine Migrationspolitik in Ihrem Sinne mit der AfD deutlich besser umzusetzen als mit den Sozialdemokraten?
Das ist überhaupt keine Frage, dass diese Migrationspolitik mit der AfD wesentlich leichter umzusetzen wäre. Ich halte auch persönlich unter bestimmten Bedingungen, möchte ich ausdrücklich sagen, nicht viel von der Brandmauer. Es gibt in der AfD eine ganze Reihe von sehr vernünftigen ehemaligen, muss ich ja jetzt sagen, Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne und schätze und die vernünftig sind. Es gibt auf der anderen Seite auch welche, wo ich meine Zweifel habe. Wenn es der AfD gelingt, sich klarer in bestimmten zentralen Fragen zu positionieren. Also ich nehme mal, was für viele in der Union absolutes No-Go ist. Das ist die Putin-Freundlichkeit, die Ukraine-Kritik. Das ist eine teilweise zumindest übertriebene Euro- oder Europaskepsis. Wenn dort Bewegung innerhalb der AfD eintreten würde, dann könnte man irgendwann eines Tages sagen, ich denke, dass er kommen wird. Wird man eines Tages sagen können, unter bestimmten Bedingungen, wenn die erfüllt sind, erstens, zweitens, drittens, dann kann ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen. Das, was jetzt alles so läuft, auch die Einstufung durch den Bundesverfassungsschutz, also wenn Sie diese albernen Vorwürfe nehmen, danach sind 70% der Menschen rechtsextremistisch, wenn Sie das ernst meinen, was dort an Vorwürfen ist, dann bin ich das genauso. Wenn mir jemand sagt, ich setze mich dafür ein, für den Schutz der deutschen Außengrenze, setze mich dafür ein, dass wir Herr der Entscheidung sein müssen, wer nach Deutschland kommt, das hat mit Rechtsextremismus nichts zu tun. Das ist eine normale Meinungsäußerung. Punkt. Meinungsfreiheit. Ganz einfach. Und das, was dort an verschiedenen anderen ähnlichen Punkten als Vorwurf konstruiert wird, kann ich mir auch nicht ansatzweise vorstellen, dass das vorwurfsmäßig Bestand haben kann.
Sagt der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer aus Hessen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, Herr Joppe. Alles Gute.